auch Freundesbriefe liegen, ein bisschen zu unserer Arbeitsdate da drin beschrieben. Wer das empfangen möchte, kann es auf diese Liste ankreuzen, per E-Mail oder per Post, ist egal. Dann haben wir zum Thema Sarah Jung eine kleine Stellungnahme geschrieben, so 4 Seiten. Wer das empfangen möchte, kann das auch hier ankreuzen auf diesem Zettel. Dann haben wir ein Wochenende im Jahr, wo wir es selbst organisieren, sonst werden wir eigentlich immer eingeladen zu Arbeiten und Diensten. Das ist im Dezember, 2. Advent ist das. Und das Thema ist Unterscheidung der Geister, das sind diese rote Zettel. Da werden wir aus dem 1. Johannesbrief können sagen, das, was vielleicht notwendig ist an Unterscheidung der Geister, auch prüfen und nachgehen. Wir haben es immer unter diesem Motto, Christsein im Zeitalter der Esoterik. Wir haben immer diese Hintergründe ein bisschen mit im Spiel, aber gehen dann auch ganz biblisch vor, diese Themen zu erläutern. Ja, jemand hat noch gefragt, ob wir die Einzigen sind, die gegen Sarah Jung was sagen. Zum Glück nicht. Also es ist schon eine sehr große Nummer, ja. Aber das heißt Sarah Jung, weil sie so viel verkauft wird, ja, so viel. Gerade das Geschenkbuch für Frauen untereinander par excellence, das wird einfach weitergegeben, ja. Und man sieht das, man erkennt es vielleicht auch nicht sofort. Aber es gibt noch einen Mann, der hat das auch in seinem Buch geschrieben, hier in Deutschland, Thorsten Brentscheid, in einem Buch, spürst du Gott noch schon oder liest du noch die Bibel? Das ist der Titel des Buches. Ja? Wir haben es normalerweise auch, aber es ist jetzt gerade nicht mehr da. Dann gibt es auch in Amerika einen Mann, der kommt selbst auch aus der Esoterik. Smith heißt er. Und der hat auch ein dickeres Heft geschrieben über die falsche Theologie von Sarah Jung. Also es ist offensichtlich so, dass wenn man in der Esoterik gewesen ist, dass man das viel eher erkennt. Und es ist wirklich so, dass wenn man das nicht so erkennt und vielleicht diese Informationen, die wir versuchen weiterzugeben, nicht im Hinterkopf hat, dass man es gar erst nicht so richtig erkennt. Ja, also man denkt, ach, das ist doch nett und ja, Jesus ist doch auch bei uns. Stimmt ja auch. Das heißt ja auch in der Bibel, Christus in euch. Genau, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das wird häufig vergessen, diesen Teil. Ja. Christus in uns bedeutet nicht so eins zu eins. Ja. Dann würde es doch anders aussehen. Oder dann würden wir doch vielleicht in vielen Fällen anders handeln. Das bringt ja auch eine dermaßen große Spannung mit sich, wenn wir sagen, ja, Christus ist eins zu eins in mir, so hier steht Christus. Das ist ja, das können wir uns doch gar nicht anmaßen. Aber dass die Hoffnung einer von ihm versprochenen zukünftigen Herrlichkeit mit ihm in uns gekommen ist und wir uns da riesig darüber freuen, wunderbar, da geht es drum. Aber diesen Anspruch eins zu eins, nun, Christus zu sein, ist natürlich rein Esoterik und Spekulation. Das meint die Bibel nicht. Dann bräuchten wir die Bibel ja auch gar nicht. Und dann bräuchte es auch nicht, dass Paulus hier warnt. Und da gehen wir mit weiter, denn das, was wir jetzt angehen wollen, an diesen Aussagen der Schlange, das ist von Paulus ja schon auf den Punkt gebracht. Oder Paulus noch einmal, damit macht er klar, dass diese Prinzipien der Verführung zu Anfang der Bibel in dieser Geschichte mit der Schlange und Eva und Adam, dass das jetzt ernst zu nehmen ist. In 2. Korinther 11, Vers 3 schreibt Paulus, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, das ist Kern, also Prinzip der Verführung ist in der Art, wie eben die Schlange Eva verführte. Und deswegen ist es wichtig, nochmal zurückzublicken, wie ging dann die Schlange vor? Und wir sehen, dass unsere Gedanken Schlachtfeld bieten. Ein Schlachtfeld für falschen Gedanken. Gedanken, die nicht aus uns kommen, sondern eben von der Schlange oder von Satan. Und wir ahnen es gar nicht. Wir denken rein automatisch, dass alle Gedanken von uns kommen. Nein, es kommen eine ganze Menge Gedanken eben von Satan. Und vielleicht auch von Gott. Wir werden das vielleicht auch noch miteinander uns anschauen. Aber schauen wir mal dann zurück in 1. Mose 3, wo das Gespräch stattfand zwischen Eva und der Schlange. Die Schlange, heißt es, war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Tja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange. Nun, das ist ja so ein Stück weit ein Problem, dass sie sich auf diesem Gespräch einließ. Weil indem sie es machte, wurde Gottes Ordnung auf den Kopf gestellt. Denn diese Ordnung bestand darin, dass er, Gott, zunächst den Mann und danach auch die Frau schuf, und die beiden sollen oder sollten über die Tiere herrschen. Aber nun finden wir Satans Unordnung vor, indem ein Tier zu der Frau sprach und ihr Mann, er stellte sich darunter, der machte mit, und nach Gott wurde nicht mehr gefragt. Also so finden wir schon einen Eingang, einen Zugang zu Gedanken. Und ja, das ist dann gleich diese Reihenfolge mal so auf den Punkt gebracht. Ja, die Schlange ist aber in anderen Religionen ein positives Symbol.
Ja, als wir vor ein paar Jahren noch mal wieder in Indien waren, da sind wir dann noch mal zu dem Ort gegangen, wo Martin früher schon viel meditiert hatte. Es ist ein sogenannter heiliger Ort, in Indien Bodh Gaya genannt. Da soll Buddha seine Erleuchtung erlangt haben. Martin hat sich dort an diesem Ort einmal 60.000 Mal lang aus auf den Boden geworfen, um sich zu reinigen, um ein positives Karma sozusagen zu bekommen. Und an diesem Ort gibt es auch einen Teich. Und da ist mittendrin diese Schlange und der Buddha, der da unter dem Schutz der Schlange sitzt. Das heißt, Buddha, als er seine Erleuchtung erlangt haben soll, da soll es begonnen haben zu regnen, und da kam eine Riesenkobra und hat sich über ihn gebeugt und ihn vor Regen beschützt, so heißt es. Und wenn wir genau hinschauen, hat diese Schlange auch einen Drachenkopf. Ja, als wir dann in den Orten, haben wir natürlich auch Schlangenbeschwörer gesehen. Und dann haben wir einmal gefragt, es ist zum Beispiel eine hinduistische Schlange, mit eine dreiköpfige Schlange mit dem Gott Krishna da drauf. Und ist ein Zeichen dafür die Heiligkeit dieser Schlange. Und wir haben da einmal dann einen Schlangenbeschwörer gefragt, was passiert denn, wenn jetzt einer mal von dieser Schlange gebissen wird? Ja, sagt er, dann stirbt er. Aber es ist nicht so schlimm, weil dann wird er gleich erleuchtet. Denn er ist von einem heiligen Tier gebissen worden, und so ist der Mensch auch gleich heilig und muss nicht mehr wiedergeboren werden, so wie er meinte, in vielen Leben, sondern er kommt sofort ins Nirvana. Auch in der Esoterik hat die Schlange eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Ich selber, nachdem ich 10 Jahre in der Esoterik war, sah ich dann so aus. Man sieht hier, ich sich auch sehr spirituell da angezogen bin. Ich habe hier so ein Dreieck auf meinem T-Shirt. Und das Dreieck ist ein Symbol für eben eine unpersönliche kosmische Kraft oder Energie, für diese angeblich göttliche Kraft. Und dann habe ich am Oberarm einen Armreifen, und das ist eine Schlange. Und diese Schlange soll eben in der Esoterik die Trägerin der Urweisheit der Menschen sein. Das heißt, in ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und auch, sie ist ja ein Symbol für Heilung zum Beispiel, und auch für Weiblichkeit. Weil Weiblichkeit soll in dem neuen Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Man ist nämlich der Meinung, dass die Männlichkeit in den vergangenen paar tausend Jahren unsere Welt zerstört hat. Und jetzt sollen die Frauen ans Ruder und die sollen jetzt diese Welt dazu, mithelfen, ein Paradies aus dieser Welt zu machen.
Ja, die Schlange machte gegenüber den ersten Menschen reizvolle Angebote, die sind heute immer noch aktuell. Sie bilden die Grundlage des spirituellen Denkens unserer Zeit. Wir wollen nun diese Angebote unter diesem Aspekt der Esoterik und Einfluss fernöstlicher Religiosität untersuchen. Und schauen wir mal weiter, was die Schlange sagt. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, den ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zu speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er, der Blödmann, aß. Nun, ich sage das bewusst so, denn diese Aussage, ihrem Mann, der bei ihr war, bedeutet in hebräischen Buchstaben, dass er nur an Ellbogenlänge entfernt stand. Wir denken immer, ja, vielleicht war er unterwegs, während sie da jetzt heimlich da, aber sie ist dann pall neben ihr und sagte kein Wort. Und das ist auch heute noch sehr häufig der Fall. In sehr vielen Umständen, auch in der Politik häufig. Aber zunächst mal sind die Frauen auch für Spiritualität allgemein offener und die Männer denken, naja, lass sie mal. Hauptsache, es gibt Ruhe. Da hat es mit angefangen und so geht es weiter. Nun, diesen Anlass, wodurch sie letztendlich gegriffen hat und wodurch sie dann verführt wurde, ist jetzt ein Auflistung von einigen Angeboten. Ich will jetzt vier auflisten, die wir eins nach dem anderen nachgehen. Nummer eins ist ja diese erste Aussage. Und wir müssen sehen, dass die Summe dieser Angebote dazu führten, dass sie von der Frucht nahm. Erste ist, keineswegs werdet ihr sterben. Nun wissen wir, dass wir nach dem Sündenfall alle sterben müssen. Aber das wird umgangen durch diese fernöstliche Lehre, nicht nur Fernosten, auch hier gibt es das, diese Lehre der Reinkarnation. Und hier glaubt man darum, dass die Seele irgendwie wandert oder wiedergeboren wird, je nach Ansatz, in einem anderen Körper. Nun ist es so, dass wir alle vielleicht hier nicht an Reinkarnation glauben, aber die Esoterik ist schon in diese Richtung sehr ausgeprägt. Auch Helga hat sehr tief daran geglaubt und nachdem sie zum Glauben gekommen ist, dauerte es länger, bis sie davon frei wurde, weil es klang alles so logisch. Nun kann man dann erklären, weswegen man heute so reich ist, weil man vielleicht das verdient hat in dem vorherigen Leben und dann kann man erklären, weswegen die anderen Menschen so arm sind und das kann man alles so zusammenbringen. Esoterik geht dann noch ein bisschen bunter damit um und sagt auch, neues Leben, neue Chance. Das heißt, reinkarniere und dann wirst du das nachholen, was du in diesem Leben versäumt hast. Das klingt alles sehr positiv. Das ist in den fernöstlichen Religionen so nicht gedacht. Da ist ein neues Leben ein neues Leiden. Denn Grundsatz heißt, das Leben ist Leiden. Aber die Bibel kennt das Thema Reinkarnation so gesagt nicht. Wohl das Thema Inkarnation. Und ich betone das, denn vielen Esoterikern würden sagen, das hat einmal in der Bibel gestanden. Das haben sie dann irgendwo gehört. Ja? Das ist irgendwo ein Artikel gekommen und da glauben fast alle daran. Das stimmt überhaupt nicht. Nun, Das Thema Inkarnation ist bekannt, denn es heißt ja, dass, wir kennen das Wort ja, Inkarnation, Karne, ja? Chili con carne. Ja? Das liegt uns nahe. Ja? Also Inkarnation heißt in das Fleisch kommen. Ja, Jesus war ja Gott und er wurde Mensch, er nahm Fleischesgestalt an, so heißt es buchstäblich in der Bibel. Und Reinkarnation heißt, nachdem man gestorben ist, wieder in einem anderen Fleisch, in einem anderen Körper geboren zu werden. Das kennt die Bibel nicht. Nun, Jesus nahm Fleischesgestalt an, dann ist er bekannt am Kreuz gestorben. Nach 3 Tagen stand er leibhaft aus den Toten auf. Und dann, nach 40 Tagen, dann ist er gen Himmel aufgestiegen. Und dann sagten 2 Boten, während die Jünger da hochschauten, schaut nicht so da nach oben, denn er wird genauso wie er gegangen ist, wiederkommen. Das heißt, er wird wiederkommen, nicht in einem anderen Körper, sondern genau in seinem Körper. Er wird so wiederkommen. Das müssen wir mal so fassen. Das heißt, alle, die jetzt heute behaupten, sie seien Christus, und es gibt einige jetzt hier in dieser Welt, sie seien der wiedergekommene Christus, sie seien aber Lügner. Die sind einfach von einer Frau geboren und die sind aber in einem anderen Körper, das ist nicht der gleiche Körper. Die sind nicht so gekommen, sonst hätten sie es gewusst. Das heißt, Inkarnation ja, aber nicht Reinkarnation. Wieder in das Fleisch kommen. Nun, das ist sehr wichtig, dass wir das so sehen. Ich gehe zu dem nächsten Punkt über, weil das ja noch klarer ist. Da geht es darüber, die Schlange zu Eva dann sagt, Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Nun wissen wir, dass am Ende der Schöpfung, nachdem Mann und Frau gemacht wurden, Gott sagte, und siehe, es ist sehr gut. Das heißt, Eva brauchte keine Brille. Eva konnte gut sehen. Ja, dass wir jetzt vielleicht Brillen brauchen, ist einfach, weil der Sündenfall dazwischen liegt. Ja? Aber Eva konnte alles, was nötig war zu sehen, im Paradies sehen. Das heißt, diese Aussage, also ist eigentlich eine Aussage, die mit einem himmlischen Befähig zusammenhängt. Das heißt, es geht um Dinge, die man normalerweise nicht sehen kann und auch nicht soll. Das ist die Versuchung der Schlange. Nur dann macht diese Aussage Sinn. Das heißt, eure Augen werden aufgetan werden, heißt, ihr werdet Phänomene sehen, die ihr normalerweise nicht seht. Und genau das will die Esoterik, wir haben es ja definiert heute Morgen, da geht es um das Verborgene, das Geheime, Dinge, worin man eingeweiht werden soll. Und die sollen nun sichtbar oder spürbar gemacht werden. Nun, das ist, wo es darum geht in der Esoterik und das auch in der Gesellschaft, auch Fridtjof Capra, ein sehr bekannter Esoteriker, der hat mal gesagt, wie die New Age-Bewegung auf unsere Gesellschaft wirken wird und Einfluss gewinnen wird. Und einer dieser Punkte, die er auflistete, war, durch das Interesse für Spiritualität und für okkulte und paranormale Phänomene. Und dieses Interesse wird jetzt weltweit geweckt. Es ist wie wenn die Zeit dafür reif ist. Das zeigt auch bestimmte Literatur, das wird auch Elke gerade noch zeigen.
Ja, das Wort Esoterik, haben wir ja heute Morgen gesagt, das kommt aus dem Griechischen. Aber das Wort Okkultismus aus dem Lateinischen. Und meint aber natürlich im Grunde genau das Gleiche. Also es geht da um einen Sammelbegriff für alle Geheimwissenschaften, die sich mit übersinnlichen und naturwissenschaftlich nicht erklärbaren Phänomenen befassen. Ja, wie weckt man nun das Interesse an diesem Unsichtbaren? Da fängt man am besten ja bei Kindern an und da gibt es dann jetzt ja, die ist ja schon vorbei, es gibt ja schon inzwischen ganz, ganz andere Literatur, aber zum Beispiel Harry Potter ist ja ein ganz, ganz beliebtes und weltweit bekanntes Buch, wo Kinder, gerade Kinder, die vielleicht benachteiligt sind in der Schule oder durch Eltern oder durch Situationen im Leben, wo die sich gerade sehr mit identifizieren konnten. Und da haben uns auch immer wieder mal Lehrer gesagt, ja, da laufen noch Kinder auf dem Schulhof rum und die sprechen ständig die Bannwörter aus, die da ausgesprochen worden sind in dem Buch. Oder Kinder haben angefangen, Dinge nachzumachen, die in dem Buch ausführlich beschrieben wurden, Rituale zum Beispiel. Und so kommen sie ganz allmählich immer mehr hinein in diese Sache. Zum Beispiel in Harry Potter ist Magie Alltag und Wahrsagerei ist ein Unterrichtsfach. Die Schreiberin, die Autorin, sie wurde einmal gefragt an dem Weltbuchtag, das ist jetzt schon 2004 gewesen, warum haben Sie dafür gewählt, Bücher über Zauberer zu schreiben? Und dann hat sie gesagt, es wählte mich. Also sie hat nicht gesagt, ich habe mir das so in meinem Kopf irgendwie so ausgedacht, ich fand das ein interessantes Thema. Nein, es wählte mich. Und dann heißt es weiter, die Idee sprang so in meinen Kopf und ich wusste, ich muss das schreiben. Ja, und da kann man sagen, dass im Moment wirklich so viel von dieser Literatur, Fantasy-Literatur und Computerspiele und iPads und weiß ich was, wo man all diese Spiele runterladen kann, wo es übersinnliches Geschehen geht, um Zauberei und wie man Macht bekommen kann über andere Menschen, wie man Kraft bekommen kann und so weiter. Und es wird immer, immer mehr.
Und die Bibel sagt in 1. Korinther 2, Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, und nochmals, das Wort Welt übersetzt das griechische Kosmos, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben also, wenn wir es ernst genommen haben mit Jesus Christus, den Heiligen Geist empfangen. Den haben wir nicht entwickeln können, wir haben ihn empfangen. Und von da an sollen wir nun nicht mehr diesen anderen Geist empfangen. Wir sollen, man könnte sagen, unterscheiden und bewusst uns zumachen für diesen Geist. Wir können uns ja nicht zumachen für diese Welt, worin wir leben. Aber Gefahr dahinter steckt, dass wir uns für den Geist dieser Welt öffnen und dass wir in einem geistlichen Sinne weltlich ausgerichtet werden. Da liegt die Unterscheidung. Nun, ich habe Marilyn Ferguson schon zitiert und da ist es so, dass sie, Entschuldigung, oh, das gibt's nicht. Gerade zu spät. sie hatte ja das gesagt, dass alles vorangetrieben werden wird durch einen neuen Geist. Diesen Geist ist den Geist, der alle Strömungen in dieser Welt zusammenfassen wird und somit praktisch uns vorbereitet auf das Geschehen des New Age. Jetzt muss ich
vielleicht ganz kurz, damit die Zeit ein bisschen auch überbrückt wird, ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie das hier ist mit den Schulbüchern, aber wir kommen ja aus Hessen. Und in Hessen zum Beispiel, da ist ein Englischbuch und da wird die Geschichte von vier Kindern dargestellt. Und da aufgrund dieser Geschichte sollen die Kinder dann eben Englisch lernen. Und da ist ein Kind dabei, das hat einen Geist bei sich. Und dieses Kind lebt mit diesem Geist. Das Kind spricht mit dem Geist. Wenn es mit den Schulaufgaben nicht so gut geht, dann spricht es mit dem Geist und der lehrt und so weiter. Und so kann man wirklich sagen, dass das in den Schulen, in den Schulbüchern mit schon vorangetrieben wird, so wie Marilyn Ferguson das auch gesagt hat, durch Schullehrpläne wird das Ganze auch mit vorangetrieben.
Bei den großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich also um einen neuen Geist. Und nun sagt sie dann weiter, wie diesem Geist vorgeht. Sie sagt, eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang, die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Vielleicht etwas kompliziert ausgedrückt, aber was gesagt wird, ist, dass Technik und okkulte Methodik zusammengeführt werden. Hier diese Zahnärztin hypnotisiert eine ganz alte wirksame Methode, die Menschen tatsächlich in eine Trance bringt, weswegen sie keinen Schmerz empfinden. Daneben dann die moderne Technik. Das heißt, moderne Technik und okkulte Methoden kommen zusammen. Oder hier in Geo-Magazin in 1998 schon wieder erklärt uns die Welt, ist es noch Einstein als Vertreter der modernen Wissenschaft oder zum Beispiel der Dalai Lama als einer der Vertreter der fernöstlichen Mystik. Das Pendulum scheint immer mehr in Richtung des Dalai Lama zu gehen. Wissenschaft und Spiritualität oder Mystik geben sich die Hand. Das wurde in 2007 auch hier in Münster gezeigt. Da bekam nämlich der Dalai Lama von der Uni eine Ehrendoktorwürde überreicht. Und das war im Fachbereich der Chemie. Denkt man, hat er dann Chemie studiert, der Dalai Lama? Nein, überhaupt nicht. Man würde sagen, Hauptsache die Chemie hat gestimmt. Zwischen den Professoren und dem Dalai Lama. Nun, so wird das gemacht, ja. Sie fanden es gut, dass der Dalai Lama allgemein ein Herz hat für Wissenschaft. Aber wir sehen, dass das ganz und gar im Sinne des Geistes des New Age ist, dass so eine Ehrendoktorwürde überreicht wird. Der Dalai Lama ist mit sehr vielen Dingen beschäftigt, zum Teil mit Wissenschaft, aber er lässt sich auch beraten von seinem sogenannten Staatsorakel. Und dann sagt er, deren Wahrheitsgehalt hält der Dalai Lama nach 5 Jahrzehnten Erfahrung für empirisch belegt. Also hier finden wir genau diese Formulierungen, also alles so wissenschaftlich, aber doch auch eben ein Medium. Das heißt, dieses Orakel, das ist diese Gestalt, geht in einen Trance und weiß nachher nicht mehr, was er gesagt hat. Das bricht dann ein Geist durch ihn und gibt dann Informationen über Dinge, die man normalerweise nicht wissen kann. Und nun, die Wirkung ist entsprechend bei dem Dalai Lama dann positiv. Er weiht auch ein, das heißt, er öffnet die Augen für normalerweise unsichtbare Welten und Sphären. Das in Ritualen. Hier weiht er ein in das Wesen, was wir hinter ihm abgebildet sehen, das ist ein Wesen genannt Kalachakra. Es wird dann auch seine Sphäre dargestellt, und ich will es nur kurz erwähnen, ich will es jetzt nicht länger nachgeben, aber diese Sphäre wird dann auch häufig in Form von feinen farbigen Sand ausgestreut, und das ist ein sogenanntes Mandala. Ein Mandala ist eigentlich eine Abbildung einer kosmischen Welt oder einer Welt, wo drin dann zum Beispiel Wesenheiten wie Kalachakra wohnen. Dass der Dalai Lama solche Dinge dann auch in bestimmten Plätzen, so wie im Bundeskanzleramt oder in 2011 hier in Washington D.C., dass er dort dieses Ritual ausüben konnte und auch so Mandala legen konnte, war für ihn ein Zeichen, eine Demonstration einer okkulten Macht, die er dort angerufen hat, um in diese Machtsplätze praktisch Fortgang finden zu lassen. Also das ist für Tibeter wirklich ein Stück weit ein Inbesitznehmen von Stücken Erde, von Ländern. Nun, das ist etwas unerwartet, aber letztendlich geht es auch in den Schrifttum des tibetischen Buddhismus um Weltmacht. Da strebt man nach.
ja, unsere Augen sollen aufgemacht werden oder geöffnet werden, auch natürlich ja für die unsichtbaren Welten. Und da ist im Moment immer mehr kommt immer mehr in die Mode. Ja, das fängt an mit Elfen und Feen, die man überall sieht. Und was natürlich noch weitergeht, das sind dann Engel. Aber ich möchte jetzt zunächst mal auf diese Elfen und Feen eingehen, weil uns die vielleicht irgendwie am weitesten noch entfernt sind. Sagen wir, ach, das sind doch irgendwelche Märchenfiguren. Aber wir fanden in Österreich diesen Naturlesepark und da gab es allerlei esoterische und fernöstliche Dinge. Den Abstieg zum Beispiel zur Erdmutter Gaia konnte man da kennenlernen. Und unter anderem unter diesem Einladungsschild oder Eingangsschild stand dann folgender Text zum Beispiel. Die isländischen Berggötter, Wasserwesen und alle Elfen schicken gesegnete Grüße und Wünsche an alle Elfen, Sylphen, Gnomen und verborgenen Wesen im neu geschaffenen Naturlesepark in Österreich und in der ganzen Welt. Wir schicken euch Sonnengrüße mit Sonnenlauten, mit Sonnenglanz. Im Namen aller Elementargeister, Erla so und so, Elfenbeauftragte des isländischen Parlaments. Also es gibt sie wirklich. Bei uns stand vor kurzem auch in der Zeitung, dass sie einen Straßenbau verhindert hatte, weil dort in einem großen Stein ein Elfentempel war, der nicht an die Seite gerückt werden durfte. Dann hat sie unten drunter steht dann unter diesem Einladungsschild, für jedes größere Bauvorhaben in Island muss die Elfenbeauftragte im isländischen Parlament zuerst ein Elfengutachten erstellen, damit der elementaren Ebene der Natur keine unnötigen Wunden geschlagen werden. Ja, nun ist ja Island noch nicht in der EU, soweit ich weiß. Aber sollte es der Fall sein, würden wir vielleicht auch eine Elfenbeauftragte haben müssen. Ja, für Kinder gibt es ja dann eben auch natürlich, die kleine Lilifee, die dann zauberhafte Botschaften vermittelt. Und da kann man so Briefchen, können die Kinder bekommen von der Fee. Und so werden auch Kinder schon gleich daran gewöhnt. Im Internet findet man eine Engel-Kontaktbörse. Da sind Menschen, die sagen, sie seien Engel oder sie bekommen etwas durch von Engeln. Und wenn man Rat braucht, dann kann man sich an sie wenden. Jede Menge Engel-Literatur finden wir natürlich zurzeit. Und auch ich damals hatte einen Engelführer und ich sollte den kennenlernen, indem ich eine Meditation oder eine Art Fantasiereise machte und in mein Innerstes reise und dann dort eine Tür öffne und dann würde ich dort meinen Engel sehen. Und ich habe was gesehen. Und dann sollte ich beschreiben, wie der aussieht und ihn nach seinem Namen fragen. Und wenn ich Rat brauchte oder Wegweisung, dann konnte ich mich an ihn wenden. Und das hatte zur Folge, dass ich irgendwann dann auch Stimmen hörte, die mir sagten, was ich zu tun und zu lassen hatte und so weiter. Ja, aber wie gesagt, das geht an uns Christen nicht vorbei. Und da gibt es ja einen ganz bekannten, jawohl, Anselm Grün, 50 Engel für das Jahr hat er geschrieben. Und was schreibt er dort in diesem Buch über Engel? Sie seien Boten einer anderen Wirklichkeit. Ja, können wir auch wieder sagen, ja. Und dann geht's los. Sie seien ein spirituelles Geschenk, das die Herzen verwandelt. Also Engel verwandeln unsere Herzen. Nicht Jesus Christus, nicht durch den Heiligen Geist gewirkt und durch Buße und so weiter. Es kann etwas in Bewegung geraten und aufblühen im eigenen Leben, wenn wir uns öffnen und auf ihre Stimme hören. Also wir werden hier aufgefordert, auf Engel zu hören, danach zu streben, dass wir von ihnen Botschaften bekommen. Und Anselm Grün hat zum Beispiel auch bei uns in der Nähe In Haiger, einer kleinen Stadt, hat er mal in der Weihnachtszeit auch ein Engelkonzert gegeben, Konzertmeditation, Sinfonie der Engel. Und da stand dann in der Zeitung Folgendes, da schrieb der Journalist, Mann, also alle Anwesenden, man begreift seine Worte als Segen für sich, erhebt sich und gibt ihnen diesen Segen nach vorn, mit nach vorn gehaltenen Handflächen an Familien, Freunde und Kollegen weiter. Und genau das konnte man auch sehen, als in Hamburg ein Engelkongress stattfand, wo ungefähr 3000 Menschen waren. Und der findet jedes Jahr statt, dieses Jahr zum 10. Mal im Juli. Und die diesen Segen der Engel mit nach vorn gehaltenen Händen weitergegeben haben in die Welt. Was sind nun Engel in der Esoterik? Es sind geistliche Führer, die Menschen zu ihrer eigenen Göttlichkeit führen sollen. Und sie wollen und sie können, wie man sagt, angebetet werden.
Nun, und genau das steht in der Bibel, soll nicht geschehen. Zunächst mal sind Engel geschaffene Wesen. Sie sind durch Jesus Christus in diese Welt hineingeschaffen worden. Und dann heißt es, dass sie dienstbare Geister sind. Das heißt, sie dienen Menschen, die das Heil erben sollen. Das heißt, es gibt tatsächlich Hilfe von Engel. Aber wir müssen uns da im Klaren darüber sein, dass es Engel gibt oder Engel. Und dass wir nie direkt die Engel anrufen sollen. Wir sehen in der Offenbarung an zwei Stellen, dass Johannes eine wunderbare Engelgestalt begegnet. Und der ist so beeindruckt, dass er vor diesem Engel niederfällt. Und dann sagt dieser Engel sofort, betet nicht mich an, betet Gott an. Das ist ein dienstbarer Geist. Ein Engel, der Gott dient und sofort auf Gott hinweist und nicht auf sich. Die gefallenen Engel allerdings weisen auf sich hin. Satan war ein wunderbarer Cherub. Er hat eine enorme Ausstrahlung gehabt und war deswegen so stolz, dass er das verkündigte und auch ausstrahlte. Und ein Drittel der Engel so begeistert war von dieser mächtigen Ausstrahlung, dass sie ihm folgten zum Abfall von Gott. Nun deswegen warnt Paulus in Kolosser 2,18, lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt. Nun, wann werden wir um den Kampfpreis gebracht, das heißt das Ziel eines Lebens im Glauben, bei Gott dem Vater anzukommen, diesen Preis zu erhalten, wirklich in der Beziehung zu ihm im Himmel anzukommen? Das geschieht, wenn er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Oder kann auch übersetzen Sachen, die er in Visionen gesehen hat. Kann es so oder so in diesem Vers deuten. Aber es geht um Verehrung von Engeln und Demut dafür zu entwickeln, was vielen Menschen tun und offensichtlich auch eine Wirkung hat. Die Wirkung ist da. Anselm Grün hat gesagt, sie verwandelt unser Herz. Wohin? Nun, das wird ihr gesagt, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Wir werden stolz. Wir meinen durch diese mächtige Begegnung mit Engelwesenheiten oder Kräften, wow, jetzt habe ich's. Ich kann es bestätigen, ich war ja zwar nicht mit Engel beschäftigt, damals als Buddhist, aber in meinen Meditationen habe ich häufiger Lichtgestalten gesehen. Und einmal war es wie, wenn ich aus meinem Körper heraus in eine andere Sphäre erhoben wurde und helle Lichtgestalten um mich wahrnahm. Wow. Wie war ich stolz. Ich war so aufgeblasen, würde ich jetzt heute sagen, wie ein Frosch. Nun, das bewirkt eben genau die Beschäftigung mit Engeln. Wiederum, so würden wir es auch deutlich machen, geht es nicht darum zu sagen, dass das alles nicht gibt, dass es da keine Wirkung gibt. Ja, es gibt eine Wirkung. Wenn man sich für diese Kräfte öffnet, dann werden wir Erfahrung machen. Und deswegen müssen wir unterscheiden und sagen, nein, bewusst nein, wir lassen uns eben nicht darauf ein. Okay, nach der Pause gehen wir noch einen Schritt weiter, wenn es noch geht, und versuchen, eine Abrundung zu finden. Also, gibt es noch was anzusagen für die Pause? Genau.
Deshalb haben wir 15 Minuten Pause.